Solange es den Islam gibt und solange es Muslime gibt, wird es auch immer queere Musliminnen geben.
Ich war verheiratet und bin jetzt wieder geschieden. Bin gerade aus Mekka zurückgekommen und habe einen Freund gefunden. Er ist gut aussehend und fit, Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Gönn. Hab viel Spaß.
Gott hat es erschaffen, also existiert es.
Es gibt keine Stelle sozusagen im Islam, im Koran, in den Hadithen, die sagt, Homosexualität ist verboten. Ein Mann, der Geschlechtsverkehr mit einem Mann hat, das ist haram. Also auch das gibt es nicht. Es gibt diese expliziten Stellen einfach nicht.
Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge von Was würde Baba sagen? Dem Nummer 1 Podcast in ganz Deutschland, denn wir sind der most relatable Podcast in Deutschland, das sagen wir immer. Wir sprechen über all die Themen, über die ihr euch viele Gedanken gemacht habt, die euch bestimmt schon mal im Leben begegnet sind, ihr euch aber vielleicht nicht getraut habt, die richtigen Fragen zu stellen oder das Ganze zu thematisieren. Und heute ist für viele Menschen mal wieder so eine Folge, wo es, glaube ich, sehr viele Fragen gibt und sehr viele Fragezeichen. Und ich mir aber jemanden eingeladen habe, der vielleicht ein paar dieser Fragen oder Klischees beantworten kann. Herzlich willkommen bei Was würde Baba sagen? Bei Was würde Baba sagen? Suher.
Hallihallo. Period.
Suher, komm, mach mal ein quick Roundup, woher dich die Leute sicherlich schon kennen könnten.
Ich bin Moderator von Barbecue, dem Black Brown queeren Podcast auf Cosmo. Ich bin auf Instagram hier und da immer mal wieder so ein bisschen aktiv. Ich bin Mitorganisator von einer Partyreihe namens Adida, einer queer-arabischen Pop-Party hier in Berlin. Und ja, immer mal wieder Journalist am Schreiben, am Reden, am dies und das machen.
Man hört schon raus bei den Projekten, in denen du aktiv bist. Queerness spielt eine Rolle in deiner Arbeitswelt, spielt auch in deiner privaten Welt eine Rolle. Ich glaube, der beste Schritt ist, dich einmal erstmal ein bisschen kennenzulernen, so ein bisschen eine Idee zu bekommen, wie bist du aufgewachsen, wo kommst du genau her, welches Land hat dich am meisten geprägt und wie war es da um die Offenheit zu Queerness bestellt. Bevor wir das aber machen, für euch wieder der Hinweis, Daumen hoch geben, 5 Sterne auf Spotify, einen netten Kommentar da lassen. Wenn ihr Suher kennt oder kanntet, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Und woher ihr ihn kanntet, finde ich auch spannend. So, welches Projekt hat die am meisten irgendwie geflasht oder was haben die gesehen, wo sie so von dir mitbekommen haben? So, in dem Sinne, fangen wir bei Null an. Welches Land hat dich zu dem gemacht, der du heute bist?
Wahrscheinlich Syrien hat mich zu dem gemacht, was ich bin, weil da kommen meine Eltern her. Ohne Syrien würde es meine Eltern nicht geben, ohne meine Eltern würde es mich nicht geben. Meine Eltern sind irgendwann nach Berlin gezogen. Hier bin ich geboren, in dieser Stadt. Ich habe die ersten paar Jahre meines Lebens hier in Berlin gelebt, in Moabit. Und es gab aber irgendwann so eine Zeit, wo dann meine Eltern einfach so eine Art von gläserne Decke erreicht haben, auch mit Rassismus und so weiter, dass sie gesagt haben, okay, in Berlin mit 3 Kindern, als migrantische Familie erreicht man halt irgendwann einen Punkt, wo man nicht das Leben bieten kann, das man ursprünglich, wenn man in dieses Land kommt, seinen Kindern sich wünscht. Weshalb sie gesagt haben, wir ziehen weg in ein Land, wo es Geld gibt. Und zwar sind wir dann, ich war damals 6, nach Saudi-Arabien gezogen. Da haben wir 11 Jahre lang gelebt. Das heißt, neben Syrien und neben Deutschland hat mich auch noch 11 Jahre meines jungen Lebens auch Saudi-Arabien geprägt.
Ja, und für viele Leute gehen jetzt schon so, ich will nicht sagen Alarmglocken an, aber das Bild, was die Leute von Saudi-Arabien haben mit dem Thema Queerness im Islam, klingt erstmal, ich will jetzt nicht sagen unvereinbar, aber klingt erstmal kompliziert. War es für dich damals in Saudi-Arabien auch kompliziert und wie hast du in einer Gesellschaft wie der saudi-arabischen, ja, ich will nicht sagen rausgefunden, aber wie bist du sozusagen damit, wie ging das für dich irgendwie, zu sagen, hey, ich finde jetzt in einer sehr konservativen, strengen Gesellschaft wie der von Saudi-Arabien, wo es ja sowas wie Queerness eigentlich nicht geben darf, laut deren Gesetzen, raus, dass ich queer bin.
Also man muss eben, ne, erst einmal wissen, Queerness oder queere Handlungen, besser gesagt, sind unter Strafe gestellt in Saudi-Arabien. Damals drohte die Todesstrafe, wenn nicht Gefängnis. Es gab eben nicht nur den Staat, muss man sagen, als Polizei, die die Gesetze sozusagen einhalten, sondern es gab auch die sogenannte Mutawa'a, das ist die Religionsbehörde, die eben auch die Moral und die Sitten der Gesellschaft sozusagen achten soll. Und nach deren Moral- und Sittenvorstellungen sind eben queere Handlungen in der Öffentlichkeit, aber auch im Privaten nicht erlaubt. Ich habe 11 Jahre dort gelebt, das heißt von jungem Alter bis Teenager, da geht man natürlich auch einen Prozess durch mit der eigenen Queerness, habe ich, glaube ich, so diesen ganzen Schritt relativ früh schon verstanden, dass ich da jetzt nichts irgendwie riskieren sollte. Ich war da auf einer deutschen Schule und auch da waren die Leute jetzt nicht irgendwie queerfreundlich oder so. Also auch sehr, sehr viele meiner, so die allermeisten der deutschen Mitschüler waren halt auch nicht irgendwie queer-friendly, sondern auch queer-feindlich. So haben die Witze gemacht, die man halt damals als Jugendlicher und so weiter gemacht hat. Und dann noch die Gesellschaft draußen, die das auch nicht toleriert. Das heißt, eigentlich gab es gar keinen Ort so für mich, das zu erkunden, außer für mich selbst. Aber Raum für Erkundung gab es halt nicht, weil man es eigentlich immer nur versucht hat zu verstecken und zu managen, dass es überhaupt gar nicht erst rauskommt und gezeigt wird, weil das eine Gefahr bedeutet hätte.
Für mich zum Verständnis, war das so, ich sag mal so latent und es hat immer so mitgeschwungen oder hat es dich, also ich will jetzt gar nicht so emotional digging machen, sondern ich will nur verstehen, voll, so welches Level an keine Ahnung, Verzweiflung erreicht sowas.
Also, ne, ich wusste das halt eigentlich schon immer, so, dass ich irgendwie queer bin, so, und mich hat das eigentlich schon immer begleitet, so, und ich wusste eigentlich schon die ganze Zeit, ich bin so ein bisschen anders als meine Mitschüler, so, die anderen Jungs.
Wie definierst du Queerness? Also, ja, heißt es einfach, du stehst auf Männer, oder heißt es auf, du stehst nicht auf das andere, ja, auf Frauen in dem Fall?
Ich würde immer sagen, Queerness ist erst einmal nicht heterosexuell zu sein. Das ist ein Riesenspektrum. Ne? Es kann schwul sein, es kann bi sein, es kann pan sein, es kann so, so vieles sein. Was letzten Endes bedeutet, ich bin da nicht so fixiert darauf, mich schwul zu nennen, einfach weil ich offen bin für andere Sachen eben auch. Genau, aber so queer ist so ein bisschen so ein Umbrella-Begriff, so ein Begriff, der mehrere Identitäten, okay, eigentlich versammelt, sei es jetzt irgendwie trans oder schwul, lesbisch, bi, was auch immer. Und klar, damals wusste man, es gibt nur lesbisch und schwul so ungefähr als die Begriffe, die man so in der Schule, mhm, irgendwie kannte. Und schwul war halt eine Beleidigung, ne? So wie hier auch so damals war es halt dort eben auch eine Beleidigung, die man halt so verwendet hat. Und du wolltest halt überhaupt nicht irgendwie in Verbindung gebracht werden damit, so, ne? Du wolltest nicht die Angriffsfläche sein, yeah, von deinen Mitschülern. Und deshalb hast du das versteckt. So, ich war halt eigentlich so eher und habe mich so damit irgendwie versteckt, dass ich halt sehr, also ich war halt auf der Hauptschule, ich war sehr, sehr aggressiv, ich war einfach auch körperlich sehr, sehr so, ich habe halt Leute zusammengeschlagen. Ich war halt in einer Gang so damals. Ich war halt einfach jemand, der sich nicht, der sich so versteckt hat, indem ich Leuten geschadet habe, die mir schaden wollten, und habe mich da sozusagen mit den anderen Jungs, so mit denen ich befreundet war, eher in so einer Rolle irgendwie gesteckt, dass ich mit Hip-Hop-Musik, mit Streetwear, mit irgendwie so diesem Gehabe, was nichts mit Schwulsein in Verbindung, mhm, gebracht wurde, mich versteckt habe und so geschützt habe.
Also wie so eine Hypermaskulinität als so versteckt davor. Ja. Weil ja auch, also das im Klischee oder in der Wahrnehmung, ja, ich nehme jetzt mal Schwulsein, weil ich, ja, da zumindest, ja, irgendwie so aus Erfahrung irgendwie sehe, weil das ja so als so weiblich in Anführungsstrichen gelesen, genau, wird. Das heißt, solange du sozusagen der Gegenentwurf von weiblich bist, ja, ergo so übermännlich, ja, läufst du nicht Gefahr, dass Leute zu dir sagen, du bist schwul.
Ja. Das, und ich habe mich aber auch damit identifiziert. So, ich habe mich mit dieser Hip-Hop-Kultur, mit so der so diesen mit der Graffiti-Kultur und so weiter halt auch sehr, sehr so identifiziert so, und ich war mit den Leuten halt irgendwie befreundet. Also es war nicht nur etwas, wo ich mich einfach so, dass ich das benutzt habe, um nicht so aufzufallen, so, sondern auch, weil ich dort meine Freunde gefunden habe.
Das heißt, also quasi Queerness in Saudi-Arabien, in dieser super konservativen, anti-queeren Gesellschaft, hat eigentlich keine sozusagen Rolle gespielt, weil es keinen Raum dafür gab.
Es spielt halt sozusagen, es spielt halt offiziell keine Rolle, ne? Also so, du siehst jetzt nicht irgendwie Leute,
du siehst keine Regenbogenflaggen auf der Straße.
Du siehst keine Regenbogenflaggen und Leute sagen, yes, Hunty, Slay Queen oder sonst irgendwas, so, sondern es gibt so, so viele schwule Handlungen in Saudi-Arabien, weil das auch eine sehr geschlechtergetrennte Gesellschaft ist. Also mittlerweile hat sich Saudi-Arabien noch sehr, sehr verändert. Ich habe von 96 bis 2007 gelebt, also schon längere Zeit irgendwie her. Und mittlerweile hat sich in Saudi auch sehr, 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 sehr viel getan dort. Aber damals war das halt sehr, sehr geschlechtergetrennt. Es gab immer Familien/Frauenbereiche und es gab immer Männerbereiche. Sei es, wenn du zu McDonald's gehst, zum Krankenhaus oder sonst irgendwohin. Alles war immer geschlechtergetrennt. Ja gut, und wenn du aber geschlechtergetrennt die ganze Zeit bist, dann weißt du, da gibt's halt dann irgendwann, es gibt dann halt einfach teilweise Möglichkeiten mit Männern, dann zum Beispiel, wenn du ein Mann bist, deine ersten Erfahrungen halt zu machen, weil du ansonsten schwer irgendwie in Kontakt trittst mit Frauen. So, ne? Es gibt sehr, 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 sehr wenig einfach so Kontaktüberschneidung mit dem anderen Geschlecht, wenn du nicht irgendwie verwandt bist und so weiter und so fort. Deswegen gibt es sehr, sehr viel schwule Handlungen in Saudi-Arabien. Also die gab es. Es wird nur nicht darüber gesprochen.
Das heißt dann
im Versteckten, im Verborgenen, im Privaten.
Aber es gibt ja auch ganz so, also jetzt nicht auf Saudi-Arabien bezogen, sondern so auf generell muslimische Gesellschaft, aber genug Sachen, die unter Männern gemacht werden, die jetzt in Deutschland wahrscheinlich Männer nicht miteinander so klassischerweise machen würden. Also zum Beispiel Hammam.
Hammam.
Also es gibt so öffentliche arabische Bäder oder muslimische Bäder, wo du halt von anderen Männern gewaschen wirst. Und das würde man jetzt erstmal so als, ich sag jetzt mal einfach platt, eine schwule Handlung irgendwie wahrnehmen, aber das ist in arabischen Ländern ja ganz normal.
Auch sowas wie sich küssen auf die Wange. Ja. Auch vollkommen normal, so, ne, macht man hier eher seltener.
Ja.
So, damals hat man sich nur die Hand gegeben, so auch so als Freunde. Mittlerweile gibt's eine Umarmung, so, das ist das höchste aller Gefühle. So, Araber küssen sich auf die Wange, so teilweise, ne, so richtig. Und in Saudi laufen auch Leute teilweise so als Freunde Händchen haltend miteinander rum. So
Männer?
Ja, Männer, so in bestimmten Ländern, wie so in Pakistan zum Beispiel oder in Indien, halten die Männer so entweder sich sozusagen an ihren kleinen Finger so oder halt wirklich an den Händen. Das ist das Normalste auf der Welt. So gehen die Leute zum Freitagsgebet zum Beispiel. Es ist etwas, was man hier niemals sich vorstellen könnte und sofort sozusagen auch mit Schwulsein in Verbindung gebracht wird. Aber ich habe das also so in Saudi, weil das ist das Normalste auf der Welt. Und das ist halt so das Interessante, dass auch solche Handlungen gar nicht sofort als schwul gesehen werden, weil Schwulsein, Queersein dort in der Öffentlichkeit gar keine Rolle spielt. So. Aber natürlich gibt es auch einfach so queere Menschen, sei es lesbische Frauen, bisexuelle Männer, schwule Männer, Transmenschen. Also das gab es auch so. Ne? Jetzt die müssen nicht einmal schwul sozusagen werden, weil die Gesellschaft so streng getrennt ist voneinander durch die Geschlechter, sondern weil es einfach auch so es gibt so, ne, in jeder Gesellschaft gibt es diese Menschen und das ist Teil auch davon in Saudi.
Ich finde, die Frage der Folge ist ja so ein bisschen Queerness und Islam, ist das vereinbar oder Wokeness und Islam, ist das vereinbar?
Naja, ich meine, solange es den Islam gibt und solange es Muslime gibt, wird es auch immer queere Muslime und queere Musliminnen geben. Also es klingt total simpel und das ist auch total simpel, aber die Idee dahinter ist, dass es sind Milliarden von Menschen muslimisch, so. Es sind Milliarden von Menschen muslimisch, die total anders sind, so sei es in ihrer Weltanschauung, wo sie herkommen, wie sie leben, mit welchen Privilegien sie geboren werden und so weiter und so fort, aber natürlich auch in ihrer Sexualität, so in dem, wie sie begehren, was sie irgendwie attraktiv finden, was sie irgendwie sexuell geil finden und so weiter und so fort. Das wird immer ein Spektrum geben unter Milliarden von Menschen. Da wirst du nicht nur irgendwie ein eingeschränktes Ding haben. Und natürlich wird es da auch queere Leute immer geben. So, das kann man noch so sehr ablehnen und leugnen, wie man will. Die Natur hat es einfach so gewollt, dass es eben queere Menschen auch immer gab, so in der Vergangenheit und bis heute gibt und auch in Zukunft geben wird. Deswegen werden auch, solange eben Musliminnen existieren und solange der Islam existiert, es auch immer queere Musliminnen geben.
Also ist die Rechnung ja im Grunde genommen so, Gott hat es erschaffen, also existiert es.
So kann man es zusammenfassen und das ist halt eben auch, ne, historisch nachweisbar, weil eben so oft so dieses Ding kommt, naja, das ist so irgendwie so ein Trend und das ist jetzt seit irgendwie paar Jahren und jetzt gibt's Drag Queens und die lesen Sachen und so weiter. Sowas wie Gender, sowas wie nicht-binär, sowas wie trans, das gab es in der Vergangenheit immer schon. Das gab es in Pakistan, das gab es in Ägypten, das gab es in Syrien, das gab es in allen möglichen Ländern, im Iran, in Afghanistan.
Es gab schon im 8. Jahrhundert den Dichter Abu Nuwas, der homoerotische Gedichte geschrieben hat und dafür bekannt war. Das also es kann ja schlecht ein Trend von 2024 sein, wenn es schon im 8. Jahrhundert arabisch-muslimische Dichter, Poeten, Historiker, was auch immer gab, die genau darüber geredet haben. Ja. Und die das thematisiert haben und es ja schon irgendwie immer eine Rolle gab. Von meinem Gefühl her, so wie du das jetzt auch beschreibst, ist das im Grunde genommen nie nicht existent gewesen. Es hatte nur nicht dieses Label als queer oder schwul oder was auch immer, sondern es war einfach da und man hat es halt nicht benannt. Um nochmal sozusagen auf deine Biografie zurückzukommen, du bist dann nach Deutschland gekommen, quasi postpubertär mit 17, 18 um den Dreh. Und jetzt würde wahrscheinlich der gemeinhin Deutsche sagen, ach ja, aber hier hast du ja alle Freiheiten gehabt und konntest dann deine Queerness ausleben. Stimmt das?
Ja, legal betrachtet gibt es mehr Rechte, gibt es weniger Diskriminierung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, es gibt Diskriminierung gegen schwule Menschen, gegen queere Menschen. Auch hier 2007, wo ich zurückgekommen bin, es war kein Umfeld, wo ich irgendwie sage, ach ja, ich komme jetzt raus so, I'm coming out so und ich bin jetzt total happy irgendwie so mäßig darüber. Es dauert halt einfach auch, weil naja, du lebst, du bist irgendwie 17, 16 und so weiter und denkst, okay, ich habe mein Leben lang mich versteckt, ich kann jetzt nicht einfach so ein Coming-out machen.
Wie hat deine Familie das wahrgenommen? Weil wir wollen ja viel über sozusagen die muslimische Gesellschaft oder Community sprechen.
Ja.
Und ja, der erste, das erste Level an Community, was man hat, ist ja gemeinhin eigentlich so die eigene Familie.
Ja.
Ich kenne jetzt deine Familie nicht. Ich weiß, dass in meiner Familie in Palästina das Thema ist erstmal, ja, ich weiß nicht, schwierig.
Ja.
Also wenn da jetzt einer meiner Cousins als schwul rauskommen würde, sehr schwer.
Mindestens schwierig.
Sehr
schwierig.
Keine Ahnung, vielleicht ist einer schwul, I don't know. Aber
probably.
Würde er was sagen?
Wir halt, ne, I don't think so. Wahrscheinlich nicht, nein.
Also
nein.
Wie war das für dich?
Also ne, ich meine, bei mir ist es so, dass meine, dass es nur ausgewählte Leute wissen. Es wissen meine Brüder, so, denen habe ich das erzählt, und die waren sehr, 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 also stolz auf mich, so, dass ich ihnen das sage. Sie waren sehr, sehr glücklich, sie fühlten sich sehr, sehr geehrt, dass ich es ihnen sage und dass sie Teil dieses Lebens auch irgendwie sein konnten. Sie haben sofort angefangen, sich damit zu beschäftigen und zu reflektieren, weil sie auch nie Berührungspunkte sonst halt irgendwie dann mit diesem Thema hatten. Sie kannten jetzt irgendwie keine schwulen Typen oder lesbischen Frauen oder queeren Menschen sonst wie und waren deshalb so, okay, wir tun irgendwie alles so, um uns sozusagen zu informieren, um uns damit zu auseinanderzusetzen und um irgendwie zu lernen, so damit wir dich nicht verletzen und damit wir irgendwie deine Community nicht irgendwie verletzen, so, sondern damit wir gute Allies sein können, so, damit wir Verbündete irgendwie sein können als zwei heterosexuelle Männer, die eben meine jüngeren Brüder sind, so. Und das war halt sehr, 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 sehr schön, so zu sehen, okay, ich weiß auf jeden Fall, meine Brüder stehen hinter mir, so, sie haben meinen Rücken und sie werden auch dafür sorgen, dass wenn sie Kinder kriegen, dass sie ihnen sozusagen das auch beibringen werden, so gute Leute zum Beispiel zu sein, dass sie auch irgendwie in ihrem Umfeld Leute checken werden, wenn sie mal was irgendwie trans- oder queerfeindliches sagen zum Beispiel. Und ja, und das sind, das ist Depp und der. Was soll ich sagen? So, meine Brüder sind die besten Leute, so, die ich kenne.
Shoutout so, an
Ahmed und an Ferdi.
Salamat. weil du sagst, ausgewählte Leute, macht dann irgendwie die Frage auf, deine Eltern? Nee. Nicht gesagt.
Nee. Meine Eltern sage ich es nicht, weil meine Eltern sind nicht bereit dafür. Meine Eltern wollen es nicht wissen. Meine Eltern wollen das nicht hören und es ist ihre Entscheidung.
Aber ist das so wie wenn strengere muslimische Eltern so bewusst wegignorieren, dass ihre Tochter auch auf Dates geht und Harakat macht, oder ist das so, sie wollen es nicht wahrhaben?
Das weiß ich nicht, ja, weil wir nie darüber reden. Wir wissen es halt nicht. Ich weiß es halt nicht. Das, was ich weiß, ist, dass ich halt meine Eltern liebe und meine Beziehung zu ihnen nicht riskieren möchte. Okay. Egal was kommt, so. Und deshalb bin ich sozusagen immer an ihrer Seite und unterstütze und bin da für sie und ich liebe meine Eltern einfach auch zu sehr, als dass ich irgendwie das aufgeben möchte. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich zum Beispiel nicht mich stoppen möchte, über meine Queerness öffentlich zu reden.
Wir haben ja auch so Thesen aufgestellt, um das Thema nochmal ein bisschen weiter ausklüngeln zu können. Und auf die erste These bin ich gekommen, die eigentlich sich dann wiederum ein bisschen widersprüchlich anfühlt, weil wir eben gerade schon diesen historischen Abriss bisschen gemacht haben von, es gibt schon lange irgendwie das Konzept von Queerness in der arabischen Welt, im Islam, wie auch immer. Und zwar lautet die erste These, die muslimische Community ist nicht bereit, queere Menschen zu akzeptieren, da traditionelle Ansichten tief verwurzelt sind. Weil das ist ja so ein bisschen, wie es sich anfühlt, wenn du, weiß ich nicht, wo auch immer, mit gerade Muslimen in Deutschland sprichst, sagen die immer nein. Im Islam heißt so, so, so.
Ja, ne, eben so. Ich würde jetzt erst einmal sofort sagen, die muslimische Community gibt es nicht so. Wer sozusagen das irgendwie sagt, hat schon direkt einen Fehler irgendwie in der These, weil wir von muslimischen Communities sprechen müssen. Es gibt so viele verschiedene. Ich habe eben die Milliarden von Menschen. Diese Milliarden kann man nicht in sozusagen als die Muslime einfach zusammenfassen und die denken alle das.
Genau, aber dann ist es ja so ein bisschen der muslimische Mainstream.
Ja, das vielleicht, eventuell, sehr viele würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ja, sehr, sehr viele haben wahrscheinlich diese Ansichten, wenn wir jetzt nochmal auf Deutschland uns fokussieren, haben das auch sehr, sehr viele hier wahrscheinlich von den muslimischen Menschen, die irgendwie, ja, keine Ahnung, dann wahrscheinlich eher traditionellere oder wahrscheinlich nochmal, ja, lass es mich nicht als traditionell bezeichnen, lass es mich eher als eine queer, vielleicht feindlichere Haltung vielleicht haben, ja.
Weil 100% irgendwer hat schon kommentiert gerade so.
Ja, ja.
Irgendwas über irgendwas, Islam und Queerness.
Nein, das
und
geht,
das geht
natürlich
nicht. Und Geschichte
so,
von Lut und was auch
und
immer.
Und Lut und so weiter, genau. Ja, und das stimmt wahrscheinlich und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, eben, ne, wenn wir müssen auch immer diejenigen sehen, die das vielleicht auch anders sehen. Und da gibt es einfach eine wachsende Zahl an Leuten, die sagen, nicht nur, ich sehe Queerness und Islam für mich persönlich nicht als Widerspruch, weil ich queer und muslimisch bin, sondern es gibt auch Leute, die sagen, ich bin heterosexuell, ich bin muslimisch und ich sehe nicht, dass es ein Widerspruch sein muss, queer und muslimisch zu sein, sondern dass es ein vereinbar ist miteinander. Diese Zahl an Leuten wächst eben auch immer mehr. Ich sehe das, ich habe eben gesagt, so, ich habe diese queer-arabische Party Adida. Ich sehe, wie viele heterosexuelle Geflüchtete, so, ne, Pärchen, die einfach gerne Allyship zeigen wollen zu ihren queeren syrischen Geschwistern zum Beispiel, die dort aktiv herkommen und sagen, hey, ich liebe eure Party, vielen Dank, so, wir wollten immer schon einfach Teil der Community sein, wir wollten immer schon irgendwie Solidarität zeigen, ihr seid irgendwie, keine Ahnung, so, es gibt Leute, die muslimische Frauen, die Hijab tragen und einfach nur sagen, im Islam ist das allererste, du sollst kein schlechter Mensch sein, du sollst Menschen nicht schlecht behandeln. Queerfeindlich zu sein, so wäre sozusagen das Äquivalent davon, Menschen schlecht zu behandeln. So. Vor allem auch proaktiv queerfeindlich zu sein. Und da sehen halt einfach viele Leute, nee, das muss nicht sein. So.
Ganz kurz, es gibt eine Umfrage oder eine Statistik aus 2017, die ist jetzt ein bisschen veraltet, aber die zeigt so die Richtung, die es geht. Sie ist unter amerikanischen Muslimen. Und hat gezeigt, dass 52% der Meinung sind, dass Homosexualität oder Queerness generell von der Gesellschaft akzeptiert werden sollte. Was ja schon zeigt, also das ist natürlich nur eher eine Tendenz, aber es ist eigentlich widersprechend zur These, weil das jetzt eine Mehrheit ist, die eigentlich sagt, nee, it is what it is und es sollte akzeptiert sein und es sollte nicht weiter so tabuisiert werden, wie es aktuell wird.
Ja.
Und der Vollständigkeit halber möchte ich noch paar so bekannte Organisationen oder Bewegungen nennen, die du wahrscheinlich viel besser kennst als ich, die auch zeigen, dass die muslimische Community oder so wie du sie genannt hast, gar nicht so als großes Ganzes betrachtet werden kann, sondern dass es ganz viele kleine gibt und auch viele Bewegungen, die sich für Queerness einsetzen, also Muslims for Progressive Values, Muslim Alliance for Sexual and Gender Diversity, Queer Crescent, Inclusive Mosque Initiative, Hidayat, LGBTQ, also es gibt schon eine ganze Menge. Interessanterweise habe ich mal einen Beitrag für die Deutsche Welle gemacht, oder eigentlich, ich bin vertont am Ende des Tages, aber gemacht, mein Name stand drunter. und da war ich, also ich war, was heißt überrascht, aber ich wusste einfach nichts von ihm. Und zwar gibt es in Marseille, in Frankreich, einen queeren Imam, Ludovic.
Ludovic Mohamed Zahed, ja, genau.
Genau.
Ja.
Hat der dir sozusagen, oder war das jemand, den du dann auch, wo du dir was angelesen hast und hast dann geguckt, so was erzählt er zum, der ist Imam, er ist Sheikh, er hat wirklich Ahnung vom Islam.
Der hat mehr Ahnung als viele gerade wahrscheinlich, die unter den Kommentaren schreiben.
Tag, Tag, Tag.
Ich habe erzählt so, ne, um nochmal kurz biografisch zu erzählen, ich war, ich habe halt eine Zeit lang gehabt, wo ich mich von der Religion entfernt habe, vor allem nachdem ich so meine ersten Coming-Outs hatte. So, man hat ja nicht nur eins, sondern man wiederholt ja das Coming-Out von Person zu Person immer und immer, immer wieder. So, und sagt, hey, ich bin schwul oder queer oder so. Und in diesem Prozess, wo ich mich endlich mal getraut habe, mich da Leuten zu öffnen, habe ich mich so ein kleines bisschen eben von der Religion entfernt. Und das, weil ich eben lange Zeit mich selbst geleugnet habe oder mich selbst als falsch gesehen habe, weil die Religion das so begründet, weil es durch die Religion begründet wurde. Ne? Also in Saudi wurde gesagt, es ist Haram, es steht unter Todesstrafe, weil es eben durch die Religion so begründet ist.
Für die Leute, nur der Vollständigkeit halber, die sich jetzt nicht so tief damit auseinandersetzen, was sind so die Hauptargumente, die so vorgebracht werden, die wahrscheinlich jetzt hier in den Kommentaren schon unten stehen, die gesagt werden, ja, aber im Islam steht doch.
Also es werden entweder wirklich frei erfundene Bruchstücke von Zitaten irgendwie rausgenommen.
Es gibt ja ein Zitat, was ich oft gehört habe oder gelesen habe, war so, Homosexualität ist nicht verboten,
ja,
aber die Auslebung von Homosexualität sei verboten.
Das ist, und auch das, das gibt's nicht. Also so, es gibt keine Stelle sozusagen im Islam, im Koran, in den Hadithen, die sagt, Homosexualität ist verboten. Diese Stelle gibt es, das wird's nicht geben. Das gibt es nicht. Es gibt bestimmte Sätze, sowas wie ein Mann und ein Mann zum Beispiel. Sowas. Eventuell ja. Aber dieses Konzept zum Beispiel von Homosexualität, das gibt es nicht. Ohne jetzt sozusagen, ich bin kein Imam, deshalb würde ich auch immer sagen, okay, lieber wirklich Experten zuhören, Expertinnen wie zuhören. Ludovic,
genau.
Wie zum Beispiel ein Ludovic, Mohammed Zahed, die irgendwie sich wirklich auseinandergesetzt haben. Die das aber wirklich anders interpretieren. Es wird niemand, also es gibt auch Begriffe wie ein Mann, der Geschlechtsverkehr mit einem Mann hat, das ist haram. Also auch das gibt es nicht. Es gibt diese expliziten Stellen einfach nicht. Und das macht es so blurry.
Ja,
also
es wird so umschrieben, ne?
Genau. Es gibt bestimmte Sachen, die man so interpretieren kann, aber im
Kur- Das ist so wie mit Analverkehr.
Ja.
Nein, ist mir gerade so eingefallen, weil also, weiß
auch. Ich weiß nicht, ich was sagen, steht was über Analverkehr?
Nee, weil ich hab mal eine andere Podcast-Folge gemacht. Aha. Über Polygyne und Analverkehr, habe ich auch gegoogelt, so ist Analverkehr im Islam, ja, verboten, und es gibt auch nirgendwo diese explizite Stelle, wo drin steht, du darfst das nicht machen.
Das Ding ist, wir wissen ja, wie wichtig Kontext ist. Wir können nicht nur einen Satz nehmen und den, ja, sozusagen als Leitlinie. Um nochmal kurz zurück zu Ludovic Mohammed Zahed, yeah, zu kommen, so, weil ich habe eben in dieser Zeit mich von der Religion deswegen verabschiedet, weil ich einfach keinen Bezug auch mehr dazu hatte. Und gleichzeitig war ich aber so, irgendwie, ich weiß es nicht, so dieses sich nicht mit der Religion, mit dem Islam zu identifizieren, fühlt sich auch irgendwie weird an, es fühlt sich komisch an, ich war mein Leben lang Muslim, ich bin in Saudi aufgewachsen, ich habe 5-mal am Tag gebetet, ich war Freitagsgebet immer so, ich habe, keine Ahnung, ein frommes Leben geführt und ich habe von meinen Eltern schöne, wichtige Seiten auch von der Religion eben gelernt. So. Und muss ich das jetzt alles glauben, was mir irgendwie beigebracht wurde? Also stimmt es wirklich, dass Queerness und Islam nicht zusammengehören, so wie es mir auch beigebracht wurde?
Ich will nur den kurzesten, ja, Einschub aller Zeiten machen, weil es perfekt zu einer These passt, ja, die wir aufgeschrieben haben. Queere Muslime müssen ihre religiöse Identität aufgeben, um authentisch queer leben zu können. Das ist ja eigentlich im Grunde genommen das, was du ja gefühlt erlebt,
ja,
hast.
Ja, 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 ja. Das ist auch das, was ich immer sage, was weiße Leute denken. Hier weiße, schwule Leute, was ich immer wieder, was mich einfach sehr, sehr oft sauer macht, ist, dass sie denken, ach ja, du kannst ja nicht muslimisch sein, so, wenn du queer bist, so, du musst ja deine Religion abgeben, um out and proud so mäßig zu sein. Wenn Leute hier irgendwie nichts mit ihrer Religion, mit dem Christentum vielleicht zu tun haben wollen, dann ist das eine Sache, die man nachvollziehen kann in der christlichen Gesellschaft. Für mich ist es halt aber einfach wichtig. So, für mich ist Religion ein wichtiger Aspekt, so, und für mich ist meine religiöse Identität auch wichtig. Und um mir dieses Fenster zu öffnen, gab es halt eben einen Ludovic Mohammed Zahed, den ich damals noch mit so Anfang 20 entdeckt habe, wo ich so dachte, krass, es gibt in Frankreich einen Imam, der queer ist und der genau dasselbe eben auch gelebt hat wie ich, so ein religiöses Leben, irgendwann sich geoutet, so irgendwann gesagt, ich bin schwul, sich von der Religion distanziert und dann aber plötzlich wieder zur Religion gefunden und Imam geworden.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Thema, das viele, ich sag jetzt mal, nicht sonderlich belesene Muslime, so irgendeine Ursprungsdefinition, die es vielleicht zu der, mhm, Zeit mal gab, oder irgendeine sozusagen Auslegung von vor x so und so vielen, mhm, Jahren, als die Auslegung, mhm, wahrnehmen. Und es gibt ja auch im Islam so ja, wie so Rechtleitungen und die es so lies.
Ja.
So belese dich, bilde dich.
Das ist das Erste, was.
So, und das würde ja auch, also du kannst ja nicht sozusagen nur einen Teil der Bücher lesen und dann sagen, ich habe alle Bücher gelesen. Ja. So. Es gibt noch Dr. Scott, ich hoffe, ich kriege den Namen komplett hin, Dr. Scott Siraj al-Hakugle,
ich weiß auch nicht.
Der argumentiert auch, dass der Koran und die Sunna keine Grundlage für die Verurteilung von Homosexualität eigentlich bietet. Und trotzdem ist es sehr normal in der muslimischen Mehrheitsgesellschaft in Deutschland, also diese Mehrheit der Minderheit, das irgendwie so zu tabuisieren.
Ja. Um nochmal kurz auf die Geschichte zurückzugehen. Es gab Zeiten, vor allem auch so im Osmanischen Reich beispielsweise, wo wirklich Handlungen, die wir heute als queer bezeichnen würden, wirklich normal auch teilweise waren. Also es gab einfach auch Männer, die eher als weiblich dann zum Beispiel gegolten haben. Es gab nicht immer diese Konzepte von Mann und Frau und das war es so ungefähr, sondern es gab auch feminine Männer und maskuline Frauen. Es gab Eunuchen, es gab unterschiedliche Konzepte während des Osmanischen Reiches.
Ist auch noch nicht so lange her, Osmanisches Reich. Ne?
Ist wirklich nicht so lange her.
Aber dann widersprichst du quasi gerade schon der letzten These, nämlich queere Identitäten sind eine westliche Erfindung und passen nicht in islamische Kulturen.
Und würde ich teilweise sogar zustimmen. Ich habe Geschichte studiert, deshalb ist das immer sehr, 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 sehr interessant für mich, da nochmal reinzuschauen, wie war das eigentlich damals? Und es gab einfach Zeiten, wo queere Handlungen, du hast die Gedichte zum Beispiel genannt, das sind so die Klassiker, die Gedichte über schöne junge Männer so ungefähr, die damals geschrieben wurden von teilweise auch islamischen hochrangigen Menschen, von Politikern, von Wesiren und so weiter. Und in Zeiten der Kolonisation von Großbritannien und Frankreich wurden solche Handlungen, die teilweise wirklich in den Harems und so weiter, von den Eunuchen, von dem, was dort gesehen wurde, als etwas absolut Widerwärtiges betrachtet.
Das also quasi die westlichen Colonizer haben die queeren Handlungen von Muslimen als minderwertig abgewertet.
Als etwas Widerliches, als etwas Unzivilisiertes, als etwas Unchristliches. Das heißt tatsächlich Teil der Zivilisationsmission, die Briten und Franzosen hatten, ist dort Strukturen reinzubringen, die das wieder in Ordnung bringen. Diese wilde Art und Weise, wie damals Menschen teilweise gelebt haben. Das heißt, es wurden dann Gesetze zum Beispiel eingeführt, die ganz klar besagen und bis heute teilweise immer noch gelten, Homosexualität, homosexuelle Handlung, vor allem übrigens unter Männern, das ist auch immer sehr, sehr interessant, dass es vor allem auf Männer getrimmt war, aber homosexuelle Handlungen stehen unter Strafe und werden bestraft. Diese Gesetze gelten in vielen muslimischen Ländern bis heute noch. Das heißt, es sind teilweise Gesetze, die eingeführt wurden von Kolonialisten, die gesehen haben, das ist widerlich, was dort stattfindet. Wir brauchen Gesetze, um da wieder Ordnung reinzubringen. Und das war Teil der Zivilisierung, weil unsere Vorfahren als unzivilisiert gegolten haben.
Das heißt, die westliche Zivilisation war eigentlich anti-queer und unsere Zivilisation war queer oder queer-freundlicher.
Hatte viele Aspekte, die das erlaubt hatte, genau. Clock that tea. Und ja, und irgendwann im Laufe der Zeit, ne, gab es Stonewall, gab es die ganzen Riots, gab es halt irgendwie die ganzen Bewegungen der schwulen Bewegung, der lesbischen Bewegung, der queeren Bewegung, die plötzlich dann gesagt haben, wir wollen die gleichen Rechte. Staaten, diese Bewegung, diese progressiven Bewegungen von Stonewall, von CSDs und so weiter, angenommen haben und gesagt haben, wir, ne, du hast eben gesagt, wir hier in Deutschland sind queer-friendly. ne? Darunter, also ne, schwul sein stand bis, ich glaube, in den 70er Jahren hier in Deutschland immer noch unter Strafe. 70er. Daran können sich viele Eltern von den ZuschauerInnen noch erinnern. Ja, und die haben dann plötzlich eben genau diese Bewegung an sich genommen und hat gesagt, wir sind hier irgendwie schwulenfreundliche Staaten. Deswegen können wir jetzt sozusagen von oben herab, USA, Europäische Union und viele andere Länder können von oben herab auf islamische Länder irgendwie blicken und sagen, aber guckt mal die. Mhm. Aufgrund der Religion sind sie queerfeindlich. Was also, ne, wirklich, wenn man sich Geschichte einfach mal anschaut, einfach nicht stimmt, weil es eher aufgrund der Kolonisation so ist, dass sie queerfeindlich heute, bis heute immer noch sehr häufig sind.
Dann man muss ich jetzt aber eine neue These aufschmeißen, weil das sich so als Frage erübrigt. Wie kommt es dann, dass die, ich sag das jetzt mal sehr platt, die deutsche muslimische Mehrheitsgesellschaft so anti-queer wirkt? Weil das sind ja die Ersten, die sich über Regenbogenflaggen aufregen, die bei CSD mitlaufen und irgendwie so Gegenparolen rufen wollen, die ein Problem haben, damit das Queerness so thematisiert wird, die, von denen sicherlich du auch so Hasskommentare bekommst.
Es gibt so viele verschiedene Gründe, queerfeindlich zu sein. Die Gründe können muslimisch und religiös begründet sein. Ich würde immer so ein kleines bisschen nochmal einen Schritt da so rechts und links nochmal schauen und schauen, okay, was gibt es noch irgendwie für unterschiedliche Sachen? Wir sehen jetzt gerade, ne, Menschen, die zum Beispiel in ökonomisch schwierigen Zeiten aufwachsen und unsere Länder, sei es Ägypten, Irak, Syrien, Libanon, Palästina und so weiter, sind alle ökonomisch eher sehr, sehr schwierig aufgestellt. Dass es da natürlich irgendwie auch eine Tendenz gibt, nicht irgendwie super queerfreundlich und so weiter zu sein, wenn die Lebensumstände erst einmal sehr, sehr schwierig sind. Ich glaube, einer der anderen Hauptgründe ist sozusagen die Gesellschaftsform, in der sozusagen Menschen, die muslimisch sozialisiert sind, auch aufwachsen. Das hier haben wir im Westen sehr häufig so eine individualistische Form von, wenn ich auf mich schaue, schauen alle sozusagen, ist auf alle geachtet.
Wenn jeder auf sich achtet, ist auf alle auf jeden Fall.
Wenn jeder auf sich achtet, ist auf alle geachtet.
Hyperindividualismus.
Das ist sozusagen dieser liberale Gedanke, der in kapitalistischen westlichen Gesellschaften vorherrscht. Und bei uns ist es so, wenn wir auf uns alle achten, dann muss niemand auf sich selbst sozusagen Acht geben. Und ich glaube, und ne, was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass meine Nachbarn, meine Familie, meine Freunde und die Onkels, Nachbarn von meinen Freunden alle sozusagen auf mich Acht geben können. Ja. Und auf mich Acht geben müssen.
Was sie auch machen.
Was sie auch tun. Oh man, und wie sie es tun. Und das bedeutet, dass du aber sozusagen in diesen Gesellschaftsformen diesen Regeln auch befolgen sollst, so, ja, ne, damit das funktioniert. Eine Regel, ne, und diese Regeln sind ganz klar. Die Regeln sind, du gehst zur Schule, du machst einen guten Job, du kriegst gute Noten, du heiratest, du kriegst Kinder. Und dann achtest du irgendwann noch auf deine Eltern?
End of story.
End of story. Basically, that's the purpose of your life. So, das ist der Sinn des Lebens, so ungefähr. So, und ich glaube, und das ist, um nochmal auf deine Frage zu antworten, wenn du plötzlich als Kind sagst, ich bin trans oder ich bin schwul, dann reagieren Eltern erst einmal nicht wegen die Religion, aber, sondern die Eltern denken, okay, fuck, was sagen irgendwie meine Geschwister? Was sagen meine Cousinen? Meine was Nachbarn. Sagen meine Cousins, meine Nachbarn? Was sollen die Leute sagen? So, ne? Was sollen die Leute sagen? Das ist doch das Klassischste, was wir kennen. Und diese Angst betäubt, glaube ich, teilweise sehr, 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 sehr viele Eltern. So diese Angst davor, verurteilt zu werden, nicht mehr in diesen Regeln dieser gesellschaftlichen, kollektiven Norm irgendwie zu spielen, hindert Eltern so sehr, ihre Kinder so zu akzeptieren, wie sie sind, dass sie es lieber wegleugnen, verstecken, unterdrücken, als dass sie es zulassen. Das sind es, glaube ich, nicht immer. Eben, wir wissen die Geschichten von unseren Eltern, von unseren Brüdern, von unseren Freunden, wie unreligiös sie irgendwie ihren Alltag bestreiten. Clock Daddy, wir wissen ganz genau, was am Samstag alles passiert.
Freitagsgebet, Freitagsclub.
Von an Ramadan so vorher Haram Boy, dann Halal Boy und
Halal Boy.
Haram Boy. Und so, ne? Wir wissen, also so, wir wissen, wir wissen, dass wir nicht immer religiös leben.
100%. Ich habe so das Gefühl, dass gerade für viele Migranten, egal ob sie jetzt dritte Generation oder erste Generation hier sind, sie durch diese nicht existierende eigene Gesellschaft hier, du musst dich ja immer in was anderes einfügen, so ein bisschen einen Sinn von mir selbst verloren geht. Und der sozusagen Schnappschuss, den viele Leute dann haben, ist, dass man sich seinen Sinn von Zugehörigkeit über so ein bisschen altertümliches Konzept von Religion zurückholen kann, weil ich kann mich nicht als Palästinenser automatisch mit einem Türken connecten. So, wir haben am Ende des Tages nichts miteinander zu tun. Nee. Sprache nicht, Religionsauslegung nicht, Aussehen in vielen Fällen nicht. Also was habe ich mit ihm, ihr zu tun? Nix. Mhm. Aber man hat sich so stillschweigend auf irgendein Konzept von Religion geeinigt, was so sehr konservativ, sehr altertümlich, nicht mehr an die Neuzeit angepasst ist, um einen Sinn von Gemeinschaft zu haben. Das ist so, das sind diese so Five Pillars of Haram. Wir einigen uns auf die fünf, damit wir irgendein Konzept von so sind wir. Und damit man irgendwie dieses Wir aufbauen kann, ist es anscheinend irgendwie dazu, das ist meine Analyse, ne? Ich bin jetzt kein Theoretiker, ich bin absolut kein Theologe, aber das ist so, wenn ich mir die Gesellschaft so angucke, wirkt es so, dass es so, man hat sich so stillschweigend darauf geeinigt, um so ein gewisses Konzept von, das sind unsere Werte und Normen in dieser Welt, in der wir fremd sind, aufgestellt zu haben. Und einer der dieser Pillar ist irgendwie so ein bisschen Queerfeindlichkeit, aber genauso ist es auch so sehr konservativer Blick auf Dating, auf gar keinen Fall Schwein, Alkohol maybe. Also es sind so diese komischen Punkte, und ich habe eher sozusagen, auf der einen Seite sollte man natürlich diese Queerfeindlichkeit verurteilen, aber ich habe auch Mitleid damit, weil es mir leid tut, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der man nicht als das akzeptiert oder so denken kann, wie man eigentlich akzeptiert werden wollen würde.
Ja, und ich habe auch Mitleid auf der anderen Seite mit vielen dieser Leute, weil ich mir so denke, boah, ihr verschwendet echt viel Energie für irgendwas, was euch einfach, also wenn ihr nicht queer seid, so dann betrifft es euch ja auch einfach nicht. Und dann hat es euch auch wirklich nicht zu interessieren, und ist, weil es euch einfach kaum tangiert. Es gibt viele, viele andere größere Probleme, die unser Leben irgendwie beschäftigen, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, so, ob ich irgendwie schwul bin oder nicht, so, ne? Aber ich habe das Gefühl, es ist auch irgendwie, mittlerweile hat es sich auch echt nochmal verstärkt, so dieses Gefühl, weil es nicht nur unter Musliminnen, sondern natürlich irgendwie auch so, wir haben diese ganzen CSDs und wie die Nazis da jetzt gerade auch immer mehr und mehr aufmarschieren und da irgendwie, und wir sehen, wie rechtskonservativ.
Wir nehmen die Folge auf, paar Tage nachdem Bautzen war.
Nachdem Leipzig war,
also wo CSD, also so queere Veranstaltungen waren, und da sind jetzt nicht eine Schar an Muslimen aufgetaucht und wollten das Ganze niedertreten, sondern es waren weiße deutsche Nazis. War
Indigenous Deutsche.
So, und Fun Fact, Extra Fact, der vielleicht relevant ist zu eurer These, dass Queerness und Islam nicht zusammengeht.
Also genau, und ne, ich glaube, es ist halt einfach, es verstärkt sich halt dieses Thema, und dieser Hass und diese Feindschaft gegenüber queeren Menschen verstärkt sich überall gerade. Das ist ein Phänomen, das gerade einfach zu beobachten ist. Es verstärkt sich aber auch die Solidarität an vielen Seiten, so an unterschiedlichen Stellen. Deshalb ist es mir auch so wichtig, das immer wieder zu betonen, dass es auch unter Musliminnen eine große Zahl eben auch an solidarischen Menschen weiter und weiter und größer wird. Ich glaube, mit so Internet und Social Media und was clickable ist und was irgendwie gerade total abgeht, ist dieses Thema Gender, Trans sein, Drag Queens, Queerness und Islam mittlerweile so angekommen, dass es einfach sofort Interaktion generiert. So, du musst einmal nur zum Beispiel wie bei Olympia, ne? Da wurde dieses
Shoutout
an wen?
Die algerische genau? Boxerin.
Iman.
Iman, du bist eine Maschine.
Bam, bam, bam. Honestly, love you. Wirklich Zerfetzt. Queen. Die Eröffnung war ja dieses, keine Ahnung, schon irgendwie, weil da Drag Queens irgendwie waren bei der Eröffnung, sind schon alle ausgerastet. Und nicht nur irgendwie Musliminnen, weil das die Religion irgendwie in den Dreck zieht angeblich, sondern eben auch von super erzkonservativen Christen, von Nazis, die nie was von Religion irgendwas mal jemals gehört haben, aber jetzt sozusagen einfach nur einen Grund haben, um loszuschießen. Das heißt, irgendwie queere Leute bieten gerade auch so ein bisschen einen Grund dafür, um einfach auch Luft, Hass, Gewalt rauszulassen. Das sehen wir im Internet, auf Social Media, unter den Kommentaren. Das sehen wir dann in Bautzen und Leipzig von den Nazis, die dort aufmarschieren. Das sehen wir an unterschiedlichen Stellen. Das sehen wir auch irgendwie, keine Ahnung, wenn Menschen getötet werden, Terroranschläge und so weiter. Das sind halt alles auch Realitäten.
Community Confessions zum Thema Queerness im Islam. Ich bin es leid, anders zu sein, Klammer auf, homosexuell. Ich darf niemanden lieben, weil es verboten ist. Ich frage mich immer, ob ich jemals heiraten werde. Ist das das, was Allah für mich will? Fragezeichen. Ich möchte wirklich eine Familie und ein Kind haben.
Ich würde erst einmal sagen, dass homosexuell zu sein und eine Familie und ein Kind zu haben, sich Gott sei Dank nicht widersprechen. Es gibt viele verschiedene Menschen, queere Musliminnen, die heiraten, so die dann Wege finden, sei es zum Beispiel durch Adoption oder anders, zum Beispiel irgendwie, dass man andere Pärchen zum Beispiel findet und sagt, okay, wir gründen gemeinsam eine Familie, weil das unser Lebenskonzept ist und weil wir uns einen Wunsch erfüllen möchten. Das ist möglich und ich glaube nicht, dass dass Allah Homosexualität einem Menschen gegeben hat, um die Person zu bestrafen, sondern wir sind alle unterschiedlich und es zeichnet einen einfach nur aus und macht einen einfach nur noch besonderer, als man es vielleicht sonst wäre.
Die nächste kommt von einem Mann. Hallo, ich war verheiratet und bin jetzt wieder geschieden. Ich bin gerade aus Mekka zurückgekommen und habe einen Freund gefunden. Er ist gut aussehend und fit, Alhamdulillah.
Gönn, hab viel Spaß.
Ich weine oft, weil ich so sehr mit meinem Gender zu kämpfen habe und die Leute sagen, ich gehöre nicht zum Islam, obwohl Allah mir so viel Frieden bringt.
Und nichts anderes kann dir das wegnehmen. Wenn es dir Frieden gibt, diese Auseinandersetzung mit deinem Geschlecht, mit deiner Gender-Identität zu haben und du da ankommst, wo du glücklich bist, obwohl es vielleicht nicht der Norm entspricht und nicht das ist, was als normal angesehen wird, du es aber als Allahs Geschenk betrachtest, dann kann dir das niemand wegnehmen.
Das ist eher so eine Verständnisfrage, um zu verstehen, wo wir uns in diesem Progress irgendwie befinden, in diesem Prozess um Queerness, weil es sozusagen in der Thematisierung des Ganzen ja lange Zeit sozusagen eine wie so eine Art Zensur gab, wir reden gar nicht drüber. Mhm. Befinden wir uns jetzt gerade in der Phase, wo wir besonders viel drüber reden oder mehr darüber reden, verglichen zum Anteil der Gesellschaft, und kommt danach dann die Phase, wo es wieder so eine, wie so eine Glockenkurve, Glockenverteilung heißt das so? Wenn ich mit meinen Jungs drüber rede, ja. Dann kommt sehr oft das Argument, ja, es gibt Schwule und es ist auch alles schön und gut, aber warum muss man so viel darüber reden?
Ja, ja.
Und das ist ja irgendwo bei der Frage, fühle ich mich ertappt und denke mir so, ja, warum eigentlich? Weil es ist ja nicht so, als ob 50% der Gesellschaft irgendwie queer wäre.
Ja.
Aber wenn man sich irgendwie so medial teilweise das anguckt, hat man das Gefühl, 50% der Gesellschaft ist queer.
Es ist eine interessante interessante Aussage, weil es tatsächlich Studien gibt, die sozusagen irgendwie A, mal so ein Gefühl analysiert und befragt haben von ZuschauerInnen. Gibt es eine Überrepräsentation von queeren Leuten im Fernsehen, von aber auch nicht weißen Menschen zum Beispiel im Fernsehen? Also insgesamt so dieses Thema Diversität, sagen alle, also nicht alle, aber sagt eine große Zahl, ja, es gibt eine Überrepräsentation, ich sehe quasi nichts mehr anderes, überall nur noch Regenbogen. Das Erste, was ich sehe, sind irgendwie zwei schwule Männer, die sich küssen im ARD-Morgen-Interview. und
weiß ich, ob das so passiert. Aber
Frühstücksfernsehen. Und tatsächlich, also genau, nee, und was aber die Realität ist, ist, dass es halt eine komplette Unterrepräsentation immer noch gibt. Das spiegelt nicht die Realität wider. Was wir, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr sehen, kommt es uns sofort sehr, 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 sehr viel vor. Und ich glaube, und unser Konsumverhalten hat sich auch sehr, sehr verändert. Also es gibt ja nicht nur irgendwie jetzt Fernsehen, sondern wir gehen auch auf YouTube, klar, da werden uns Sachen vorgeschlagen, wenn da irgendwie, wenn man einmal im Algorithmus ist, wenn man auf Social Media ist, dann sieht man vielleicht irgendwie hier und da mehr, aber wenn man wirklich nochmal rausgeht auf die Straße, nochmal einen Reality-Check macht, es ist eigentlich nicht, dass es überrepräsentiert ist. Yeah. Leute unterhalten sich vielleicht mehr darüber, ja, das Thema spielt vielleicht mehr und mehr in einigen Bubbles mehr eine Rolle, in vielen anderen aber eigentlich auch nicht.
Ist ja auch ein bisschen so self-fulfilling prophecy, weil wenn du danach suchst, findest du es.
Ja, wenn du sagst, ich rede überall, keine Ahnung, sind diese LGBTIQ, dann hast du quasi schon selber das Thema eröffnet, so ungefähr.
Wir versuchen immer zum Ende der Folge so einen konstruktiven Tipp zu formulieren. Für Menschen, die betroffen sind in irgendeiner gewissen Form. So, jetzt kannst du, wenn du das möchtest, an wen auch immer sprechen. Ich würde jetzt an die nicht-queeren Leute sprechen wollen, einen Tipp geben, wie sie mit dem Thema umgehen können. Vielleicht hast du einen Tipp für alle queeren Zuhörer, Zuhörerinnen, queere Muslime, Muslimas, was dir vielleicht, weiß ich nicht, geholfen hat oder was dein Umgang mit dem Thema für dich erleichtert hat.
Ja, ich bin ein großer Fan von dem muslimischen Konzept von Sabr. Sabr bedeutet Geduld, bedeutet aber auch Ruhe und Ausgeglichenheit. Mhm. Also es ist mehr als nur Geduld. Mit der Geduld kommt sozusagen auch Hoffnung und sozusagen wieder etwas abgeben. So ein bisschen Last von der Schulter auch abgeben. Und das ist etwas, was mich begleitet. So, ich habe es mir auch extra irgendwann auf den Rücken tätowieren lassen, weil ich wirklich davon überzeugt bin, wenn man ein bisschen Zeit gibt, wenn man ein bisschen Zeit erlaubt und die Zeit darf und sollte man sich geben, dann können sich viele Dinge zum Positiven verändern. Wenn man irgendwie sagt, oh, ich glaube, vielleicht will mich nochmal mehr beschäftigen mit meiner Identität, mit meiner sexuellen oder geschlechtlichen Identität, dann muss man nicht sofort irgendwie damit rausspringen und sagen, yo, ich bin übrigens und so weiter. Nein, man kann sich Zeit nehmen, man kann geduldig sein, man kann sich erst einmal selber beschäftigen damit. Man kann es erst einmal im Kleinen anfangen, so den besten Freundinnen irgendwie vielleicht mal zu erzählen, es vertraulich zu behandeln. Es gibt aber auch Beratungsstellen, wie zum Beispiel vom Liberal-Islamischen Bund. Da gibt es eine Beratungsstelle für queere Musliminnen, die sich vielleicht outen möchten, die einfach nur eine Ansprechperson wollen. Da gibt es einen Trans-Imam auch, so der dort eben erreichbar ist, um so ein kleines bisschen eben auch zu sagen, hey, du musst dich nicht entscheiden zwischen irgendwie deiner Identität, deiner sexuellen und deiner muslimischen Identität. So, nimm dir Zeit, so alles mit der Ruhe. Und peu à peu sind unsere Wege, wie wir ein glückliches Leben führen wollen, ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass Leute sagen, ich fühle mich sicher, es meiner Familie, meinen Eltern, meinen Brüdern, meinen Schwestern und so weiter zu sagen. Es kann aber auch gefährlich sein. Mhm. So, das muss man halt auch sagen. So, es kann auch wirklich einfach sein, dass es nicht gut ist, so das irgendwie der Familie zu sagen. Dann wirklich nochmal zu überlegen, gibt es vielleicht irgendwie Gruppen in meiner Stadt, in meiner Umgebung, wo ich mich vielleicht aktiv so mit ihnen zusammensetzen kann, um eine Community aufzubauen. Es gibt auch sehr, sehr viele Allies, die muslimische Organisationen zum Beispiel aktiv sind und sagen, wir wollen auch, dass unsere queeren muslimischen Geschwister einen Platz bei uns haben und sich nicht irgendwie unwohl fühlen oder Angst haben. Deswegen auch da einfach mal schon. Es gibt tolle Organisationen wie Juma, wie Islam und so weiter, die immer die Türen auch offen haben für queere Musliminnen.
Ich glaube, ich bin so wie sehr viele muslimische, klassische Männer in Deutschland und habe mich mit dem Thema bedeutend wenig mein ganzes Leben auseinandergesetzt und habe dann über einen gemeinsamen Bekannten, dessen Namen wir jetzt an dieser Stelle nicht nennen, rausgefunden, dass ich anscheinend, und ich dachte auch immer, ich habe keine schwulen oder queeren Leute in meiner Umgebung, I just didn't know. Und dann ist mir aufgefallen, ach so, ist ja doch da. Und dann habe ich auch so einen Blick in mich rein, mir gemerkt oder so festgestellt, ja, tangiert mich nicht. It's not that deep. Mhm. Also dieser vordergründige Gedanke, so okay, das ist ja volles Thema, hat sich eigentlich sehr schnell aufgelöst, weil ich gemerkt habe, nein, it's not that deep. Mhm. Es ist für Menschen, die dieses Leben leben, ein Thema, aber für Leute, die mit dem dieses Leben nicht leben, weil sie vielleicht nicht queer sind, it's not that deep. Und diese Rechnung, die du aufgemacht hast, wenn Gott queere Menschen erschaffen hat, dann haben sie eine Berechtigung zu existieren. Wollt ihr Gott widersprechen? Ja, wer seid ihr, Gott zu widersprechen? Das ist relativ simpel. Und ich finde, damit ist dann auch für die Leute, die nicht queer sind, das eigentlich so die Rechnung zu. Chalas, es gibt sie, chalas.
Wir wissen, wie gerne wir unsere Nasen in andere Sachen reinstecken.
Dann Deal. Ist so dann Deal. So, es ist ja, also ja. Warum über Sachen aufregen, wenn also, wer wäre man, Gott zu widersprechen? Ja. Der Erste soll aufstehen, der Gott widersprechen will. Bitte. Jetzt in die Kommentare. Mit Klarnamen, bitte. Just saying. Nicht, dass ich jetzt der Vertreter von Dings bin, aber I'm saying, shoot your shot. Dann werdet ihr sehen. Vielen Dank.
Danke dir.
Vielen, vielen Dank. Ich war sehr neugierig, weil ich auch natürlich mich im Vorhinein mit dem Thema viel beschäftigt habe, aber am Ende des Tages nie all das Wissen dieser Welt irgendwie sammeln kann und alleine diese eindrücklichen Erfahrungen auch mit den auch Widersprüchen und den Klischees, die wir über diese Länder haben, eigentlich komplett so die Luft nehmen, finde ich super, super wertvolle Erfahrung. Folgt Suhair auf allen Accounts, die unten in den Shownotes verlinkt sind. Zeigt Support. Und wenn ihr vielleicht noch Fragen habt zum Thema Queerness und Islam, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Wir versuchen unser Bestes, allen gerecht zu werden und sie auch zu beantworten. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Was würde Baba sagen? Was würde Baba sagen, ist eine Produktion von Funk und dem RBB, Moderation und Redaktion. Marcel Nadim Aourakia und Franziska Wachholz. Produziert wird das Ganze von Kanak Film, Yelda Türkmen und Markus Heidmeier. Redaktion bei Funk und dem RBB macht Polo Türk und Klaus Schwartau.
Ah, Junge, ich hab meine Queen geblandet.
Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy.
Und Schwarz gibt auf. Stark. +6 Elo-Punkte.
Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet?
Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
I will not comment on that.
Das Schachdrama. A.K.A. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
Niemann schlägt Carlsen. Verdacht auf Betrug entsteht. Schachwelt in Aufruhr.
Es war jedenfalls ein Riesending. Und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
Oh my goodness, I fell for a trap against the bot.
Ja, da ist das Bot, da ist das Bot.
Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game.
Chess speaks for itself.
Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Gambit. Schach, Hype und Millionen. Hat 4 Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
What is going on? Is this a movie? Is this, are we living in a reality show? Like, what's happening? This is crazy.